Ich bin hier bei mir in meinem kleinen Studio. Hier nehme ich auch mal die Videos auf. Das ist bei mir im Keller. Da steht die Kamera drüben und hier ist die grüne Wand. Und dazwischen sitze ich mit dem Mikro.
Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Heute ist jemand bei uns zu Gast, dessen Name untrennbar mit der digitalen Wissenslandschaft verknüpft ist. Wer hätte gedacht, dass in Zeiten von Kurzvideos und Memes ein Raum für fundierte Bildung und Wissenstransfer entstehen kann? Und das alles in einem Medium, das vor allem für seine Musik- und Katzenvideos bekannt war.
Ja, genau, liebe Hörerinnen und Hörer. Er ist das Gesicht hinter Mr. Wissen to Go. Hat es geschafft, komplexe Themen verständlich und unterhaltsam auf YouTube zu präsentieren und ist zudem vielen aus dem ZDF bekannt. Ein digitaler Bildungspionier, der zeigt, wie modernes Lernen aussehen kann. Herzlich willkommen, Mirko Trotschmann.
Hallo Mirko, schön, dass du heute bei uns bist. Wir würden dich bitten, dass du dich kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst und vor allem, was machst du? Was zeichnet dich aus? Wofür stehst du?
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Mirko Trotschmann. Ich bin 37 Jahre alt, bin Journalist gelernt sozusagen, habe ein Volontariat beim Südwestrundfunk vor ungefähr 10 Jahren gemacht. Studiert habe ich Geschichte und Kulturwissenschaft und arbeite seit knapp 20 Jahren für verschiedene Medien, für Radio, fürs Fernsehen und für Online. Und seit 2012 bin ich auf dem YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go am Start. Inzwischen gibt es noch den Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte zusätzlich. Es gibt bei Instagram Mr. Wissen to Go. Aber der Kern ist immer noch der Kanal bei YouTube oder sind die Kanäle bei YouTube. Mhm.
Wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich bin hier bei mir in meinem kleinen Studio. Hier nehme ich auch mal die Videos auf. Das ist bei mir im Keller. Da steht die Kamera drüben und hier ist die grüne Wand. Und dazwischen sitze ich mit dem Mikro.
Ja, sehr cool. Das möchte ich gerne auch mal haben. Ja, Weihnachten ist ja gar nicht mehr so lange.
Ja.
Mirko, jetzt würde mich gleich zu Beginn mal interessieren, wie bist du denn jetzt überhaupt auf die Idee dazu gekommen, YouTube-Videos zu drehen?
Das hat sich durch zwei Dinge im, sage ich mal, familiären Kontext ergeben. Zum einen habe ich durch meine Frau festgestellt und kennengelernt, dass man bei YouTube nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren kann und selbst dort Inhalte veröffentlichen. Das war mir vorher nicht so bewusst, aber meine Frau hat das gemacht, ohne es mir zu erzählen, weil es ihr ein bisschen unangenehm war. Und dann bin ich irgendwann mal durch Zufall auf ihre Videos gestoßen oder auf ihren Kanal und fand das gleich super spannend. Und die inhaltliche Ausrichtung kommt zustande durch meinen Schwager. Mit dem habe ich mal auf eine Geschichtsklausur gelernt fürs Abi. Und danach dachte ich, so wie ich es ihm erklärt habe, könnte ich es eigentlich auch anderen erklären. Und ja, dann habe ich einfach mal angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört.
Und ich weiß ja, dass deine ersten Videos so rein überhaupt gar nichts mit Geschichte zu tun hatten. Die ging ja eher so in eine musikalische Richtung.
Ja, das ist nicht falsch, ja. Ich habe früher gerappt, mache ich hin und wieder auch noch, wenn ich Zeit habe, aber nur ganz selten und habe dann mit zwei Kumpels zusammen Musik gemacht und da haben wir auch ein Musikvideo mal gedreht und veröffentlicht, zwischenzeitlich wieder runtergenommen und dann nochmal ein Musikvideo gemacht. Also das eine, das ist schon wirklich sehr alt, da bin ich froh, dass man es nicht so einfach findet bei YouTube. Das andere ist auch schon alt, ist jetzt auch schon 16 Jahre her, aber da kann ich noch einigermaßen dahinter stehen. Das andere, das ist halt eher so unter Jugendsünden abzuhaken.
Mirko, wie entscheidest du denn jetzt, welche Themen du in deinen Videos behandelst?
Ja, ich will dort gerne Themen besprechen, die für die Leute interessant sind und die gleichzeitig relevant sind. Das sind für mich die beiden wichtigsten Kriterien. Also gucke ich zum einen, was wird häufig gewünscht, was mögen die Leute, was hätten sie gerne auf dem Kanal. Und das Zweite, das ist das, was aktuell in der Welt passiert. Ich gucke, was ergibt sich, wo gibt es neue Entwicklungen und in der Regel deckt sich das dann auch mit den Wünschen. Und dann weiß ich, okay, dazu könnte ein Video interessant sein und bis dann an.
Interessant. Mirko, welche Rolle spielen denn jetzt für dich Interaktion und auch das Feedback mit deinem Publikum, und zwar für die Gestaltung und Anpassung deiner
Inhalte? Das ist für mich ganz wichtig. Ich versuche, die Videos so zu gestalten, dass die Leute sie gerne gucken ohne dass ich jetzt den Leuten nach dem Mund rede, aber einfach von der Aufmachung her. Und da ist für mich Feedback essentiell. Das ist so eine permanente Evaluation, in der man sich da befindet. Mhm. Das heißt also, dass in den Kommentaren dann Leute zum Beispiel schreiben, das Mikro, das rauscht aber zu sehr, nimm mal ein anderes. Kann aber auch sein, dass sie sagen, die Hintergrundfarbe ist uns zu hell, mach mal was dunkler. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Also solche Kleinigkeiten können es sein, es können auch inhaltliche Dinge sein. Wichtig ist für mich, dass man nicht nach Stimmungen geht, zum Beispiel in den Kommentaren. Die Stimmungen da sind in der Regel nicht repräsentativ für die Stimmungen der Gesamtzuschauer. Und dass man sich nicht von Trends leiten lässt, sondern den Inhalt in den Vordergrund stellt und alles andere nutzt, um an einigen Stellschrauben zu drehen, aber jetzt nicht, um Dinge über den Haufen zu werfen, nur weil jetzt eine Handvoll Leute da was in den Kommentaren schreibt.
Mhm. Mirko, wie lange würdest du denn jetzt sagen, brauchst du im Durchschnitt für ein Video, bis du soweit zufrieden bist, dass du es ausstrahlen willst oder kannst?
Was den Dreh angeht, muss ich sagen, das dauert gar nicht so lange. Das ist vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde, manchmal auch mehr, aber in der Regel bleibt es in diesem Rahmen. Es ist eher das Skript, an dem ich mich dann beim Dreh logischerweise orientiere, bei dem ich hin und wieder mal sage, okay, nee, das war jetzt hier zur Hälfte gar nichts, da muss ich nochmal neu ansetzen. Aber irgendwann habe ich dann ein Skript, mit dem ich dann zufrieden bin und erst dann nehme ich auch auf. Also der Prozess ist erst das Schreiben und dann das Drehen. Und insofern passiert es eigentlich nie, dass ich bei einem Dreh feststelle, okay, das muss ich jetzt mal von hinten nochmal aufrollen.
Mhm. Und welche Kriterien muss jetzt für dich ein gutes Video haben?
Eigentlich geht es für mich da vor allem ein Kriterium, nämlich, also wenn es jetzt um Erklärvideos geht, dass die Leute was mitnehmen, dass sie was lernen. Und dass da eine Erkenntnis entsteht, eine Meinung sich bilden kann, ganz unvoreingenommen. Und dass man ja am Schluss einfach was mitgenommen hat. Alles andere ist für mich Beiwerk. Die Dramaturgie ist natürlich wichtig, ein roter Faden ist wichtig. Mhm. Das ein oder andere verständlich machende Element wie eine Animation. Aber das Zentrale ist für mich das, was den Leuten vermittelt wird, die Kern des Ganzen, der Kern des Ganzen.
Wer würdest denn du jetzt sagen, schaut deine Videos? Vor allem würde mich interessieren, gibt es da irgendwie geschlechterspezifische Unterschiede?
Die gibt es auf jeden Fall. Dazu muss man wissen, dass es bei YouTube ein großes Geschlechterungleichgewicht gibt. Es gibt deutlich mehr Frauen, deutlich mehr Männer als Frauen auf der Plattform. Und das merke ich auch an der Zusammensetzung des Publikums. Ich kann das in den Statistiken einsehen. Inzwischen habe ich rund 15% Frauen und 85% Männer, also ein deutliches Ungleichgewicht. Das hängt mit der Plattform zusammen. Das hängt aber auch mit dem Algorithmus zusammen, der dafür sorgt, dass Frauen Videos zu Themen wie die ich bespreche, deutlich weniger angezeigt bekommen, sondern dafür mehr Lifestyle, während Männer dann Politik und Fußball angezeigt bekommen. Da ist der Algorithmus total klischeehaft unterwegs und das kann man dann eben auch an der Alterszusammensetzung sehen.
Also mir werden momentan eher weniger Katzenvideos präsentiert. Bei mir taucht da momentan eher natürlich dein Kanal auf, Mr. Wissen to go und so nerdiges Nischenwissen. Aber okay. Mirko, die Form, wie heutzutage Wissen konsumiert wird, da tragen ja digitalen Medien einen ganz großen Teil dazu bei. Das Wissen wird zeit- und ortsunabhängig gemacht. Ja? Welche Vorteile siehst du jetzt konkret, dieses Wissen in Videos zu verpacken?
Ich sehe den großen Vorteil darin, dass man sich mit einem Video Wissen aneignen kann und gleichzeitig noch was anderes machen kann. Zum Beispiel kochen, aufräumen, putzen, was auch immer. So mache ich das auch mit Hörbüchern zum Beispiel. Und das ist wirklich schön. Natürlich ist es bei einem Video immer ratsam, auch zu gucken, aber meine Videos kann man, denke ich mal, zu dem großen Teil auch hören, ohne dass da jetzt ein großer Transferverlust entsteht. Insofern, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das eben nebenbei machen kann. Und wichtig ist auch, zumindest bei Online-Videos, dass es das Element der Interaktion gibt, dass man Kommentare posten kann, die Inhalte mit beeinflussen kann, mit anderen in Kontakt treten. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Also insofern spielen da verschiedene Dinge zusammen.
Wie hat sich denn die Art und Weise, wie Menschen über YouTube lernen, in den letzten Jahren entwickelt? Und wie siehst du die Zukunft dieser Plattform als Bildungstool?
Das ist ein interessanter Punkt, den ich gerade kürzlich mit unserer Nachbarin oder mit der Nachbarstochter besprochen habe. Die ist inzwischen 15 Jahre alt. Und ich habe sie gefragt, ja, was nutzt du denn so für Social-Media-Plattformen? Da sagte sie, wenig überraschend, TikTok, Instagram. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, und YouTube? Und da hat sie gesagt, ja, ja, auch, aber nur noch für die Schule. Okay. Und das fand ich spannend, weil das was ganz anderes ist als vor 5 oder 10 Jahren. Da war YouTube bei den heute Mitte 20-Jährigen die Social-Media-Plattform Nummer 1, auch wenn es jetzt kein klassisches soziales Netzwerk ist. Und das hat sich schon ein Stück weit gewandelt. Nicht pauschal, das kann man jetzt nicht generell sagen, aber durch neue Player wie TikTok hat sich da einiges verschoben. Hat aber dafür gesorgt, dass YouTube eine Plattform geworden ist für längere Erzählformate. Videos bei Instagram oder bei TikTok sind ja in der Regel kurz und die Leute erwarten dort auch kurze Videos.
Genau.
Und wenn man bei YouTube unterwegs ist, dann erwartest du ein längeres Video. Es sei denn, du schaust dir dann ein Musikvideo an. Das heißt, es stört dich auch nicht, wenn ein Video länger ist. Und das ist eine große Chance, den Leuten da auch was vermitteln zu können, jenseits von snackable Content, wie man das ja auch neudeutsch nennt. Insofern glaube ich, da hat sich was verschoben, aber an den Inhalten hat das wenig geändert.
Bist du denn auf TikTok?
Ich bin nicht auf TikTok mit einem Account, auf dem ich Dinge veröffentliche. Ich bin dort unterwegs, um mir einen Überblick zu verschaffen, was da so veröffentlicht wird. Es gibt Videos von mir, die dann von anderen Redaktionen veröffentlicht werden, zum Beispiel von der Terra X-Redaktion, für die ich auch vor der Kamera stehe. Aber ein Mr. Wissen to Go-Account gibt es bisher noch nicht bei TikTok.
Also exklusiv auf YouTube.
Ja, und Instagram.
Mirko, wie unterscheidet sich denn jetzt deiner Meinung nach die Wissensvermittlung auf YouTube von jetzt so, sagen wir mal, traditionellen Bildungsmedien wie jetzt Schulbüchern?
Ja, ein Schulbuch ist relativ eindimensional, wobei ja in der Form natürlich nicht. Es ist 3D, du kannst es anfassen und blättern, also sehr haptisch, aber da sind halt feste Texte drin und die verändern sich auch nicht mehr in diesem einen Buch. Bei YouTube dagegen hast du ein unglaubliches Archiv an Inhalten und du kannst dir deine eigene Playlist zusammenstellen mit Inhalten, die du brauchst. Es wird permanent aktualisiert. Das ist ein großer Vorteil, also diese Vielfalt. Gleichzeitig ist ein Schulbuch vielfach peer-reviewed worden, geprüft worden. Du kannst also davon ausgehen, wenn du das im Unterricht einsetzt, dann machst du wenig falsch. Bei YouTube ist das anders. Da kann jeder Hans Wurst, sage ich mal, Inhalte veröffentlichen und Dinge behaupten. Und das ist gerade für Schülerinnen und Schüler nicht einfach. Die denken, oh, das ist ja professionell gemacht, dann stimmt das wahrscheinlich, was da erzählt wird. Und ich finde, wir brauchen auch ein Schulfach wie Medien oder Medienpädagogik, in dem dann genau das dann auch vermittelt wird, wie man damit umgehen kann.
Hast du grundsätzlich das Gefühl, dass deine Videos von Lehrerinnen und Lehrern herangezogen werden, um Schülerinnen und Schüler im Unterricht Wissen zu vermitteln oder als zusätzliches Angebot sich Wissen anzueignen? Oder dass das ein Angebot ist, das Schülerinnen und Schüler mehr in der Freizeit nutzen?
Ich denke überwiegend in der Freizeit, aber auch immer wieder im Unterricht. Das bekomme ich mit, dass dann da in 1-2 Unterrichtsstunden Videos gezeigt werden. Das ist wie früher bei uns, wenn der Lehrer den Fernsehwagen reingefahren hat, da haben wir schon gejubelt. Egal, was gezeigt wurde, es war klar, man kann sie jetzt erstmal ein bisschen zurücklehnen. Die Technik, die es heute in den Klassenzimmern gibt, die macht das natürlich auch relativ einfach, dass man da mal schnell so ein Video einspielt. Und deshalb glaube ich, das ist schon eine Mischform. Im Unterricht wird es vielleicht eher verwendet, um mal in ein Thema einzusteigen. Zu Hause nutzen die Leute das insbesondere, würde ich mal behaupten, um Dinge zu wiederholen oder um auf irgendwas zu lernen.
So, an dieser Stelle würde mich jetzt mal interessieren, was dein erfolgreichstes Video war.
Ja, das ist ein Video zu der Frage, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte.
Und gib uns doch jetzt bitte mal eine Zahl. Ja. Wie viele Leute haben denn dieses Video geguckt?
Ich weiß es nur von YouTube. Das Video wurde auch von anderen Leuten auf anderen Plattformen veröffentlicht, aber bei YouTube hat das Video rund 10 Millionen Aufrufe.
Wahnsinn. Ja, ganz nett.
Ja, ich bin auch mal wieder erstaunt. Das würde ja bedeuten, dass jeder 8. Deutsche im Schnitt dieses Video gesehen hat. Das ist schon erstaunlich.
Oder jeder Österreicher.
Ja, oder so.
Schweizer oder weltweit.
Ja, genau.
Inwieweit beeinflusst denn das Format und die Länge eines YouTube-Videos die Art und Weise, wie Wissen präsentiert und aufgenommen werden kann und aufgenommen wird?
Ich würde mal behaupten, bis zu einer bestimmten Länge kannst du kaum Wissen vermitteln. Da ist es dann eher so ein kleiner Einblick in ein Thema, eben dieses snackable Content. Aber ein großer Wissenstransfer geschieht da nicht. Eher eine Illusion von Wissenstransfer, weil du denkst, okay, ich habe mir jetzt das Video angeschaut, da weiß ich alles über Thema X. Wenn man aber da tiefer einsteigen will, dann braucht man schon längere Erzählformate. Und dann kann es schon gelingen, dass man Dinge, die man sieht, Informationen, die einem gegeben werden, letztendlich zu Wissen umwandelt. Denn Information und Wissen ist ja nicht das Gleiche. Und nur weil du dir ein Video anschaust, musst du nicht unbedingt mehr Wissen haben, sondern musst es auch auf- und annehmen. Und da gehört schon noch ein bisschen was dazu.
Was meinst du, ist da die optimale Länge? Reden wir da von 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten? Was ist da so im Durchschnitt, wo du denkst, das macht Sinn?
Ich würde jetzt ungern da was vorgeben, weil die Erfahrung immer wieder zeigt, wenn das Thema trägt, dann kann es auch länger sein. Und wenn das Thema langweilig ist, dann muss es kürzer sein. Die Videos bei mir auf dem Kanal sind in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten lang. Gibt aber auch einige Ausnahmen, meistens nach oben hin. Da kann man sich dann schwierig zügeln. Ich versuche zwar dann immer sehr viel zu kürzen, aber manchmal denke ich mir, das Thema ist so wichtig, das kann jetzt nicht noch kürzer sein. Insofern ist es meistens in dem Bereich, aber es gibt auch Videos, die sind 30 Minuten lang und sehr erfolgreich. Also ich wäre vorsichtig mit Leuten, die einem erzählen wollen, wie lang ein Video sein darf.
Jetzt stehst du ja in der Öffentlichkeit, bist Content Creator und hast eine Menge Verantwortung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du mit dieser Verantwortung umgehst, und zwar um korrekte und ausgewogene Informationen zu präsentieren. Insbesondere natürlich in einer Zeit wie der heutigen, in der Desinformation weit verbreitet ist.
Das ist nicht einfach und man spürt schon die Verantwortung immer wieder, gerade wenn man dann die Klickzahlen sieht oder sieht, dass da viele Leute kommentieren oder Leute in den Kommentaren schreiben, jetzt habe ich das Thema verstanden oder danke, dass du es erklärt hast, was ja impliziert, dass sie das Glauben, was man da erzählt und das in ihren Wissensschatz mit aufnehmen. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich der Verantwortung immer wieder bewusst ist. Aber man sollte sich davon nicht verrückt machen lassen. Wenn ich mir jetzt jedes Mal die Anzahl der Leute vorstelle, die eventuell das Video schauen, dann würde ich wahrscheinlich gar keins drehen.
Sag mal, ist es dir denn schon mal passiert, dass du von Zuschauerinnen oder Zuschauern auf fehlerhafte Inhalte in deinen Videos hingewiesen worden bist?
Ja, das kommt leider immer wieder vor. Leider deshalb, weil ich immer mal wieder Fehler mache, natürlich nicht absichtlich, sondern aus Versehen. Ja, aber mich ärgert das immer am meisten, weil das oft auch so dumme Fehler sind. Neulich zum Beispiel habe ich Ernst Thälmann als Erich Thälmann bezeichnet und natürlich weiß ich eigentlich, dass der Ernst heißt, aber es war halt in dem Moment irgendwie ein blöder Versprecher und das ist mir dann hinterher nicht aufgefallen, ist in der Abnahme nicht aufgefallen. Ja, und dann ärgert mich sowas. Aber damit muss man dann leben und man muss es einfach nehmen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und da bin ich auch wirklich dankbar für diese Schwarmintelligenz, für dieses Kollektiv. Die Leute, die Videos gucken, denen fällt immer auf, wenn du einen Fehler machst. Irgendjemand kriegt es mit und dann ist es hilfreich, da einen Hinweis zu bekommen, um das dann verbessern zu können.
Okay. Mirko, wie siehst du die Zukunft der Wissensvermittlung? Was wird da in den nächsten Jahren passieren?
Ja, ich denke, dass wir sehr viel im Bereich der künstlichen Intelligenz erleben werden. Das ist ja kein Geheimnis, dass da gerade viel passiert. Ich denke, ChatGPT ist da nur ein Anfang. Da wird sicherlich noch einiges gehen. Und die entscheidende Frage wird, denke ich mal, sein, kann künstliche Intelligenz tatsächlich Menschen ersetzen, wenn es um Wissensvermittlung geht, um Informationsvermittlung? Oder geht das auch ohne? Oder, und das ist, glaube ich, der Weg, bei dem ich überzeugt bin, dass wir ihn gehen werden, brauchen wir neue Formate, brauchen wir neue Formen der Bildung, müssen wir uns einfach an die Zeit anpassen. Und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
Mirko, jetzt bist du ja durch die letzten Fragen ziemlich souverän geschippert. Wird bei der nächsten sicherlich genauso bleiben. Ich stelle ja bei mir im Lehreralltag immer häufiger fest, dass immer mehr Schülerinnen oder auch Schüler mit dem Gedanken spielen, Influencer zu werden. So, jetzt habe ich ja dich heute mal hier. Ein Influencer. hast du denn Tipps für angehende Bildungs-YouTuber, die sich jetzt genau in diesem Bereich engagieren möchten, um effektiv und verantwortungsbewusst mit Wissen umzugehen und auch Wissen zu vermitteln?
Die Frage bekomme ich tatsächlich auch oft gestellt, wenn ich an Schulen bin. Und was ich dann gerne mache, ist einen Vergleich zu ziehen zwischen dem Profifußball und dem Influencer-Dasein. Ich wollte früher immer Fußballprofi werden, aber war einfach nicht gut genug und bin es deshalb nicht geworden. Und so ist es bei fast allen Fußballspielern in Deutschland und Fußballspielerinnen. Nur die allerwenigsten können richtig gut davon leben, spielen bei einem Top-Verein oder zumindest in der Bundesliga und haben hohe Gehälter. Die anderen, die man nicht sieht, die haben es eben nicht geschafft. Und ähnlich ist es bei Influencern auch. Die man sieht, klar, die haben es geschafft, aber das sind eben nur sehr wenige. Und da ranzukommen, ist nicht so einfach. Deshalb sage ich den Leuten immer, okay, ihr könnt gerne in diese Richtung gehen, aber zum einen lernt erstmal was Solides, macht eine Ausbildung oder ein Studium oder was anderes in die Richtung. Und zum anderen überlegt euch auch noch einen Plan B, was sein könnte, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Influencer-Dasein, sonst hat man sich da so drauf konzentriert und jahrelang an einem Kanal gearbeitet und das läuft dann nicht. Dann ist es natürlich auch schwierig.
Genau.
Ich habe jetzt noch die Abschlussfrage. Mirko, gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert oder wo du es besonders spannend findest, ein Video zu drehen?
Boah, da gibt es sicherlich einige Themen. Ich bin jetzt nur vorsichtig, eins davon zu nennen, weil dann muss ich dazu ja auch ein Video machen.
Es könnte ja eine Kategorie sein, da könntest du ja Sport oder so auch sagen, um das ein bisschen oder nicht so ins Detail gehen zu müssen.
Sicherlich im Bereich Sport fände ich schon spannend, auch noch ein bisschen journalistischer unterwegs zu sein. Die Sportberichterstattung ist ja journalistisch gesehen meistens sehr seicht. Da werden kaum kritische Fragen gestellt und vielleicht braucht es da mal ein Format, das genau das macht. Aber das ist jetzt wirklich einfach mal nur in die Tüte gesprochen.
Ja, hey, könntest du dir dann vielleicht vorstellen, Videos für einen Karlsruher SC zu drehen, damit die vielleicht wieder irgendwann in die erste Liga kommen?
Ja, könnte ich mir absolut vorstellen. Ob die das mit mir wollen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich würde auch gerne mal für den KSC auf dem Platz laufen, nur würde es, glaube ich, in einer großen Niederlage enden.
Naja, dabei sein ist alles.
Also ich dachte, so sagt schlechter als jetzt kann es auch nicht werden, aber tatsächlich wäre ich da schon gerne mal dabei, ja.
Mal gucken, was wir da vielleicht so deichseln können.
Also, wir hören uns dann wieder in 3 Monaten, wenn wir das dann irgendwie geregelt haben.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, Mirko, und da sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich nochmal vielmals für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Ja, war super. Danke.
Ja, Christian, das ist wieder so eine Folge. Toller Gast. Es bleibt am Schluss wirklich fast nichts mehr über, was ich jetzt dem Ganzen ergänzen könnte.
So, und wer jetzt mit dem Gedanken spielt, selbst YouTuber zu werden, ihr könnt natürlich auch eure Videos auf YouTube hochladen, ohne die zu veröffentlichen. Ja, also nur mit Linkweitergabe. Ist eine super Möglichkeit, einfach ausprobieren.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.